SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen. Das größte diplomatische Treffen des Jahres, überschattet von der Gewalt im Nahen Osten und in der Ukraine, hat in New York die Generaldebatte der UN-Vollversammlung begonnen. Was kann Diplomatie ausrichten, wenn die Welt aus den Fugen gerät, wie der UN-Generalsekretär meint? Auch darum geht es in der nächsten halben Stunde. Außerdem, warum Anke Rehlinger und ihre Minister heute in Völklingen waren und im Onlinehandel gibt es weiterhin viele Retouren und das verursacht viele Kosten.
SR Info.
Im Nahen Osten geht die Gewalt immer weiter. Israel meldete heute massiven Beschuss durch die schiitische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon. 100 Raketen seien in der Nacht und am Morgen im Norden Israels eingeschlagen, teilte die israelische Armee mit. Daraufhin seien weitere Abschussvorrichtungen der Hisbollah im Libanon zerstört worden. Nach ARD-Informationen hat die Hisbollah erstmals auch Raketen eingesetzt, die den Großraum Tel Aviv erreichen können. Im Libanon unterdessen sind Tausende auf der Flucht nach israelischen Angriffen. Anna Osius berichtet.
Libanesische Flaggen wehen an einem Straßenrand in der Hauptstadt Beirut. Am Kiosk gibt es nur ein Thema, bei den Zeitungsschlagzeilen wie bei den Menschen: Israels Großoffensive auf den Libanon. Wir hoffen auf einen Sieg, so Anwohner Hassan der Nachrichtenagentur Reuters. Denn solange wir einen Nachbarn wie Israel haben, können wir ja nicht ruhig schlafen. Israel unterscheidet nicht zwischen Kindern, Frauen oder Kämpfern. Hunderte Tote, darunter viele Zivilisten. Die Kritik am Vorgehen Israels ist groß. Ebenso wie die Befürchtung, dass der Krieg auch nach Beirut kommen könnte. Viele libanesische Familien aus dem Süden sind auf der Flucht Richtung Hauptstadt. Dort wurden Schulen als Notunterkünfte geöffnet. Auch nach Syrien sollen hunderte Menschen geflohen sein. Insgesamt sind tausende Menschen auf der Flucht. Wir erwarten, dass die Zahlen weiter steigen werden, so Matthew Saltmarsh vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Es gab ja schon eine signifikante Vertreibung aus Südlibanon vor der jüngsten Eskalation. Die Situation ist äußerst alarmierend. Es ist sehr chaotisch. Wir tun, was wir können, um die Regierung zu unterstützen. Israel und die Hisbollah leisten sich weiterhin heftige Gefechte. Man werde der Hisbollah keine Pause gönnen, erklärte der israelische Generalstabschef. Keine Aussicht auf eine Waffenruhe. Die Hisbollah antwortet massiv. Im Norden Israels war Raketenalarm zu hören. Die Hisbollah feuerte allein am Vormittag 75 Raketen in 5 Salven ab, erklärten israelische Streitkräfte. Im Gegenzug griff Israel auch die südlichen Vororte von Beirut erneut an, um hochrangige Hisbollah-Leute zu treffen. Der mit der Hisbollah verbündete Iran meldete sich zu Wort. In einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender CNN erklärte der iranische Präsident Pezeshkian, die Hisbollah könne sich nicht allein gegen Israel stellen. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte zum Auftakt der Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung in New York, Libanon dürfe kein zweites Gaza werden. Angesichts der vielen Verletzten durch die israelischen Luftangriffe ist das Gesundheitssystem im Libanon offenbar überlastet. Der Vorsitzende der Ärztekammer, Youssef Barkash, übte scharfe Kritik am Zustand der Krankenhäuser im Libanon. Das Gesundheitssystem ist durch die jahrelange Wirtschaftskrise geschwächt. Die Mehrheit der Krankenhäuser steckt in einer Finanzkrise und wir hangeln uns in dieser Krise von Tag zu Tag. Es gibt ein großes Finanzierungsproblem. Wenn wir es nicht gelöst bekommen, werden Krankenhäuser schließen müssen. In dieser Situation stellen weitere Schwerverletzte durch neue Angriffe für den Libanon eine große Belastung dar. Dass Israel die libanesische Zivilbevölkerung vor den Angriffen gewarnt habe, mache die Sache nicht besser, kritisierte auch das Büro für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Eine Warnung zu verschicken rechtfertige nicht, Zivilisten zu beschießen.
Soweit Anna Osius zur Lage im Libanon. Der Bundeskanzler findet, dass es in Deutschland zu viel Aufmerksamkeit gibt für die politischen Ränder und für extreme Meinungen. 2 Tage nach der Landtagswahl in Brandenburg hat Scholz per Videobotschaft an die Bürger appelliert, sich auf das Gemeinsame zu besinnen. Aus Berlin Georg Schwarte.
2 Tage nach der letzten der 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland meldet sich der Kanzler überraschend per Video zu Wort. Seine Botschaft: In Deutschland gebe es zu viel Aufmerksamkeit für die politischen Ränder und die Extreme.
Deutschland sei total gespalten. Das höre ich in diesen Tagen immer wieder. Wenn es um die Ukraine geht, um die Rente und den Klimaschutz oder um den richtigen Umgang mit Migration. Klar, das alles sind große und wichtige Themen. Themen, über die man diskutieren muss. Aber bei all den Gesprächen, die ich überall im Land führe, überall ist mein Eindruck, so weit liegen wir in zentralen Fragen doch gar nicht auseinander.
Uns eint mehr als uns trennt, so der Kanzler, der appellierte, weiter miteinander, statt nur noch übereinander zu reden.
Oft hört man vor allem die Extreme. Aber es kommt nicht darauf an, wer am lautesten schreit. Die Mehrheit in der Mitte ist viel, viel größer. Die Vernünftigen, die Anständigen sind viel, viel mehr. Die allermeisten von uns stehen in all den großen Fragen näher beieinander, als es manchmal scheint.
Scholz nannte als ein Beispiel den Ukraine-Krieg. Die große Mehrheit unterstütze die Hilfe für das Land, wolle aber zugleich nicht, dass Deutschland Teil des Krieges werde. In diesem Zusammenhang kündigte der Kanzler an, dass alle diplomatischen Mittel genutzt würden, um zu einem gerechten Frieden zu kommen. Dafür sei jetzt die Zeit. Ohne Parteien beim Namen zu nennen, deklinierte Scholz die Gegensätze in der deutschen Politik durch. Hier die Rufe nach Remigration, da diejenigen, die glaubten, es brauche gar keine Grenzen mehr. Hier die Klimaleugner, da die Klimakleber.
Mir geht es um die vielen ganz normalen Leute mit normalen Wünschen, die nicht nur laut meckern, sondern einfach machen. Und die vielleicht genau deshalb manchmal das Gefühl haben, geht es in den aufgekratzten Debatten eigentlich auch um mich und meine Anliegen. Ich kann das nachvollziehen.
Scholz war zuletzt auch von seiner eigenen Partei immer wieder aufgefordert worden, klarer Position zu beziehen und mehr zu kommunizieren. Das heutige Video ist Teil der üblicherweise am Wochenende veröffentlichten Videoserie Kanzler Kompakt, in der sich Scholz in unregelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Themen zu Wort meldet. Die gut dreiminütige Videobotschaft endet mit einer Mahnung nach mehr Zusammenhalt in Deutschland.
Ich wünsche mir, dass wir weiter miteinander reden, statt nur noch übereinander oder aneinander vorbei. Und ich hoffe, dass wir uns immer mal wieder klar machen, es sind nicht die Lauten, die zählen, sondern wir, die vielen.
Der Bericht von Georg Schwarte. Das Bundesarbeitsministerium rechnet einem Zeitungsbericht zufolge intern mit höheren Kosten für das Bürgergeld im Jahr 2025 als offiziell im Bundeshaushalt veranschlagt. Die Differenz betrage 9,6 Milliarden Euro, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf interne Unterlagen. Die erwarteten Ausgaben für Regelsätze und Kosten der Unterkunft sollen sich insgesamt auf 45,6 Milliarden Euro belaufen. Offiziell sind für das Bürgergeld 2025 aber nur 36 Milliarden Euro vorgesehen. Aus Berlin berichtet Tim Aßmann.
Schön rechnen mit Vorsatz, unseriös. So interpretiert die Union die Kostenschätzungen des Bundesarbeitsministeriums beim Bürgergeld. 25 Milliarden Euro hat das Haus von Hubertus Heil für das nächste Jahr fürs Bürgergeld veranschlagt. Hinzu kommen noch einmal 11 Milliarden für die sogenannten Kosten der Unterkunft. Also zum Beispiel für Miete oder Heizung. Zusammen wären das 36 Milliarden Euro. In einer internen Haushaltsaufstellung führt das Ministerium die aktuelle Zahl der sogenannten Bedarfsgemeinschaften beim Bürgergeld auf und die durchschnittliche Höhe der Regelsätze sowie der monatlichen Unterkunftskosten. Wenn diese Zahlen auch im nächsten Jahr unverändert sind, es also genauso viele Bedarfsgemeinschaften gibt wie jetzt, liegen die Kosten um knapp 10 Milliarden höher als bisher veranschlagt. Das rechnen CDU und CSU vor. Aus ihrer Sicht hat das Arbeitsministerium im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr bewusst zu niedrige Kosten für das Bürgergeld angesetzt. Nicht zum ersten Mal, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete und Haushaltsexperte Christian Haase.
In meinen Augen ist das Methode. Wir haben das in 23 in dem Haus erlebt, in 24 in dem Haus erlebt. Wir haben auch da schon darauf hingewiesen, dass entweder die Berechnungsgrundlage nicht stimmt oder sie Kosten zu niedrig ansetzen. Und wir sehen das Spiel im nächsten Jahr wieder.
Das Bundesarbeitsministerium wirft der Union Rechenfehler vor und weist darauf hin, dass ein Teil der Unterbringungskosten von den Kommunen getragen werde und nicht aus dem Bundeshaushalt komme. Minister Hubertus Heil äußerte sich nicht selbst. Sein Parteifreund und SPD-Fraktionschef im Bundestag Rolf Mützenich erklärte, CDU und CSU würden bewusst auf Basis falscher Grundlagen rechnen.
Da sind Ausgaben, die die Kommunen haben, nicht berücksichtigt. Da sind letztlich eben auch die angenommenen Möglichkeiten, die wir aus der Wachstumsinitiative haben, auch aus dem Bürokratieabbau nicht mit dabei. Und das ist nicht seriös.
Das Bundesarbeitsministerium rechnet für 2025 mit einem Wirtschaftswachstum und einer sinkenden Zahl von Bürgergeldempfängern. Dann würden auch die Kosten für das Bürgergeld sinken. Doch das ist bisher nur eine Annahme. Die Union und auch der Bundesrechnungshof werfen Arbeitsminister Heil vor, in seinem Haushaltsentwurf auf eine zu optimistische Wachstumsentwicklung zu setzen. Im Zuge der Herbstprognose zur wirtschaftlichen Entwicklung werden die Zahlen aktualisiert werden müssen, prophezeite nun Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Sollte sich dabei herausstellen, dass die bisher vorgesehenen Mittel im Haushaltsentwurf nicht ausreichend sind, so wird Herr Heil zusätzliche Vorschläge machen müssen, wie er mit dem Geld auskommt.
Mehr Geld gibt's nicht, so könnte man den Bundesfinanzminister hier verstehen. Bernd Rützel, SPD-Bundestagsabgeordneter und Sozialpolitiker, sieht die Debatte um die Bürgergeldkosten gelassen und hält einen möglichen Nachtragshaushalt offenbar für nicht unwahrscheinlich.
Wenn wir einen Haushalt aufstellen, dann schauen wir ins nächste Jahr hinein. Und da sind viele Unwägbarkeiten dabei. Und dann werden wir am Ende 2025 sehen, ob das Geld reicht, ob Geld übrig ist oder ob noch etwas nachgeschossen werden muss.
Tim Aßmann berichtete aus Berlin. Und nun Tanja Philipp-Mura mit einigen Nachrichten des Tages.
Die Heizkosten der Haushalte in Deutschland sind im vergangenen Jahr im Schnitt um 10% gesunken. Das geht aus einer für den Deutschen Mieterbund durchgeführten Auswertung hervor. Danach sanken besonders deutlich die Kosten für das Heizen mit Wärmepumpen, gefolgt von Holzpellets und Heizöl. Für das laufende Jahr wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Nur Fernwärmekunden hätten im vergangenen Jahr rund 8% mehr zahlen müssen. Von Saarbrücken aus gibt es bald eine weitere ICE-Direktverbindung nach Berlin. Das haben die Deutsche Bahn und die Verkehrsministerien von Land und Bund mitgeteilt. Demnach geht es ab Mitte Dezember zweimal am Tag ohne Umsteigen vom Saarland in die Hauptstadt. Die neue Verbindung startet um 13.28 Uhr am Saarbrücker Hauptbahnhof. Der Zug fährt über Homburg, Kaiserslautern und Frankfurt und soll in Berlin gegen 20 Uhr ankommen. Erhalten bleibt die bisherige ICE-Direktverbindung Saarbrücken-Berlin morgens um 6.28 Uhr. Ab Mitte Dezember können Bahnreisende auch tagsüber mit einer Direktverbindung von Berlin nach Paris fahren. Die Strecke zwischen den beiden Hauptstädten soll allerdings über Straßburg und nicht, wie von deutscher Seite gefordert, über Saarbrücken führen. Die Ausstellungen Der deutsche Film in der Völklinger Hütte haben sich rund 116.000 Besucher angeschaut. Generaldirektor Beil berichtete, mehr als die Hälfte der Besucher sei nicht aus der Region, sondern aus dem Bundesgebiet und dem Ausland gekommen, auch aus China, Japan und den USA. Die Ausstellung war am 15. September zu Ende gegangen. Die Gesamtschau des deutschen Films bot über 9 Stunden Filmmaterial und mehr als 350 Exponate.
SR Info.
Die saarländischen Minister, also das Kabinett, die tagen immer einmal die Woche am Dienstagvormittag. Normalerweise in der Staatskanzlei in Saarbrücken, aber immer mal wieder auch an anderen Orten im Saarland. Heute waren Ministerpräsidentin Rehlinger und einige ihrer Minister in Völklingen. Und zumindest Rehlinger und Sozialminister Jung haben den Termin genutzt, um auch eine Tour durch die Völklinger Innenstadt zu machen. SR-Info-Reporter Aaron Klein war dabei. Aaron, warum denn ausgerechnet Völklingen?
Na, das Stichwort ist quartiersbezogene Armutsbekämpfung. Das Saarland hat etwa vor einem halben Jahr schon ein Modellprojekt gestartet. Nicht nur in Völklingen, auch in Saarbrücken-Burbach und in Neunkirchen. Also laut Sozialminister Jung in Vierteln, die besonders geprägt sind von Armut und sozialen Konflikten. Diese Viertel, diese Quartiere sollen in den nächsten 10 Jahren Aufsteigerquartiere werden. Das heißt im Prinzip, viele Probleme sollen da jetzt gleichzeitig angegangen werden. Und zwar eng verzahnt mit den Akteuren vor Ort, so zumindest der Plan. Also am Beispiel Völklingen wären das die Stadt Völklingen, der Regionalverband und auch einige Wohlfahrtsverbände vor Ort, die da eh schon soziale Projekte betreuen, zum Beispiel die Caritas oder die Diakonie. Ministerpräsidentin Rehlinger hat das so formuliert, dass da jetzt nicht das Land als sozialer Dienstleister oder so etwas in die Bresche springen will, sondern das soll mit den Leuten vor Ort passieren, die da eh schon gute Arbeit machen.
Bleiben wir beim Beispiel Völklingen. Was sind denn da die Probleme vor Ort?
Naja, in Völklingen ist die nördliche Innenstadt Teil des Modellprojekts. Knapp 40.000 Menschen leben da, knapp die Hälfte davon Ausländer. Es gibt dort eine Arbeitslosigkeit von etwa 20%. Es gibt zu wenige Kita-Plätze. Es gibt einen sehr großen Sprachförderbedarf, gerade in den Grundschulen. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, viele marode Gebäude und so weiter.
Also einige Probleme. Das Modellprojekt ist vor einem halben Jahr schon gestartet. Das ist ein großer Plan. Aber was ist denn im vergangenen halben Jahr schon passiert?
eigentlich noch nicht wirklich viel. Zum Auftakt im April hieß es, die entsprechenden Viertel, die sollen gründlich untersucht werden und es soll in jeder Modellregion, also Völklingen, Neunkirchen, Burbach, je eine Stelle zur Koordinierung der Mittel und der Arbeit vor Ort geben. Von diesen 3 Stellen sind nach einem knappen halben Jahr 2 besetzt, plus noch eine Stelle im Sozialministerium. Und in einem halben bis dreiviertel Jahr erst sollen konkrete Ziele und Maßnahmen für die Viertel formuliert werden.
Okay, also seit Start des Modellprojekts, sagst du, vor einem halben Jahr ist noch nicht so viel passiert. Klappt denn das ganze Projekt also in 10 Jahren Völklingen, Burbach und Neunkirchen zu sogenannten Aufsteigerquartieren zu machen?
Mit dem Stand, den wir heute gehört haben, würde ich sagen, nein. Ministerpräsidentin Redinger sagt zwar, die Koordinierung und die Stellen, die sorgen dafür, dass Mittel besser eingesetzt würden. Und sie sagt auch selbst, das ist alles sehr ambitioniert. Und sie sagt auch, dass in 10 Jahren ein hoher 2-stelliger Millionenbetrag fließen soll, genauer wurde sie nicht. Aber über das Projekt quartiersbezogene Armutsbekämpfung, da redet man in der Landesregierung schon seit knapp 2 Jahren, vor einem halben Jahr dann der Startschuss. Es sind noch nicht mal alle Stellen dafür besetzt, geschweige denn ein konkretes Ziel formuliert, was in diesen jeweiligen Vierteln passieren soll. Insofern meine Meinung, der Termin heute in Völklingen oder meine Einschätzung, der war viel Kosmetik, der war viel PR, aber nichts Konkretes, was jetzt zum Beispiel in Völklingen passieren soll. Es gab keinen Zeitplan und erst recht keinen Finanzierungsplan.
Soweit SR-Info-Reporter Aaron Klein über einen Ortstermin des saarländischen Kabinetts heute. Rehlinger und Minister waren in Völklingen. Wie wichtig ist den Bundesbürgern gutes und gesundes Essen? Antworten darauf hat Verbraucherminister Cem Özdemir von den Grünen heute vorgestellt im Ernährungsreport 2024. Aus Berlin berichtet Luca Deutschländer.
Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. So geht, frei aus dem Englischen übersetzt, ein geläufiges Sprichwort. Fast 3/4 aller Deutschen sehen das offenbar ähnlich. So steht es im neuen Ernährungsreport, den Bundesernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen heute vorgestellt hat. Demnach greifen 71% der Deutschen täglich zu Apfel, Banane, Salat und Co. Özdemir sagt,
dass Verbraucher ein großes Interesse haben an gesundem, an nachhaltigem Essen. So steht schon an zweiter Stelle im Ernährungsreport, dass es nämlich gesund sein soll. 91%, das ist doch ein sehr hoher Wert, der nochmal zeigt, welche hohe Priorität das hat.
Gesund soll es also sein und gern auch regional, vor allem bei Eiern, Obst und Backwaren. Rund 1000 Deutsche ab 14 hatte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Mai für den Bericht befragt und das zum nun schon 9. Mal. Deutlich gesteigert hat sich seitdem die Bedeutung sogenannter Siegel. Sie sollen zeigen, woher welche Lebensmittel kommen und wie Tiere gehalten wurden. Özdemir verweist auf das verpflichtende staatliche Siegel, das 2025 kommt.
Ab dem kommenden Jahr, in der ersten Jahreshälfte, soll es dann eben auch das entsprechend gekennzeichnete Schweinefleisch geben, sodass die Haltungsform klar zugeordnet werden kann.
Und er kündigt an, dass die Kennzeichnung auch für weitere Tierarten kommen wird, will sich da aber noch nicht näher in die Karten schauen lassen. So oder so zeigen Studien, dass Verbraucher zwar Fleisch aus besserer Haltung kaufen wollen, es am Ende im Supermarkt aber trotzdem nicht immer im Einkaufswagen landet. Insgesamt sinkt die Zahl derer, die täglich Fleisch oder Wurst essen, konstant. Inzwischen sagt das weniger als 1/4 der Deutschen von sich. Immer mehr Menschen greifen dagegen zu vegetarischen oder veganen Alternativen, oft auch aus reiner Neugier.
Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man sagt, ich will jetzt vegetarisch leben oder vegan leben, sondern man will es einfach mal ausprobieren.
Der Minister hat an diesem Vormittag aber noch eine weitere Botschaft mitgebracht. Immer und immer wieder sagt er, er wolle keinen Kulturkampf ums Essen. Veganer gegen Fleischesser. Es gäbe wirklich wichtigere Dinge auf der Welt.
Wer seine Schweinshaxen möchte, isst seine Schweinshaxen. Und wer lieber Tofu-Burger isst, isst halt Tofu-Burger. Wo ist denn das Problem?
Fragt Özdemir und stellt zur Sicherheit klar.
Am Ende muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Löffel am Esstisch sitze und eben dabei helfe.
Online Waren bestellen. Viele finden das praktisch, aber die Zahl der Retouren im Onlinehandel steigt weiter. Das geht aus einer neuen Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI Retail hervor, die dem WDR vorliegt. Allein im Modehandel werden häufig 25-50% der Artikel zurückgeschickt. Das sorgt für hohe Kosten und ein Teil der Artikel wird auch weggeworfen. Jörg Marksteiner berichtet.
Bestellen, auspacken und dann wieder zurückschicken. Für viele Kunden gehört das zum Online-Shopping weiterhin einfach irgendwie dazu.
Oh Gott, also ich bin schon eine derjenigen, die, glaube ich, zu den hohen Retourenquoten schon auch beiträgt. So Sachen, wo man manchmal denkt, oh, das könnte praktisch sein und dann doch manchmal Schrott ist, das geht dann auch wieder zurück.
Zwar versuchen viele Händler, die Retourenflut einzudämmen. So verlangen inzwischen 2/3 der Online-Shops Versandkosten. Gleichzeitig sollen bessere Erklärtexte und aussagekräftige Fotos helfen, auch Produktvideos oder automatische Größenempfehlungen. Richtig erfolgreich scheint all das aber bislang nicht zu sein. 146 Online-Händler hat das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI Retail befragt. Ergebnis: 88% sagen, dass die Zahl der zurückgeschickten Artikel in den vergangenen 3 Jahren entweder gleich geblieben oder sogar noch gestiegen ist.
Wenn ich was zurückschicke, dann meistens Klamotten, weil gerade so bei technischen Sachen informiere ich mich meistens vorher, ob die wirklich die Dinge sind, die ich auch wirklich brauche.
Beauty weiß man eigentlich schon immer, was man braucht, das behält man dann auch.
Tatsächlich sind nicht alle Online-Shops gleich betroffen. Wenig Retouren gibt es der Studie zufolge bei Elektronik, Spielzeug, Heimwerkerartikel oder Bürobedarf. Am meisten zurückgeschickt wird Mode, sagt Studienautor Niklas Stanislawski.
Weil Kunden natürlich dann, wenn die zwischen 2 Größen sind, bei Kleidungsstücken natürlich dann auch nicht genau wissen, weil die Passformen natürlich immer unterschiedlich sind, dann bestellen sie natürlich lieber beide Sachen mit dem Gedanken, ich kann ja auch einfach eins zurückschicken. Das sorgt natürlich dafür, dass dieser Bereich traditionell immer sehr hoch ist und da bewegt man sich eigentlich immer bei zwischen 25% und 50% an Retourenquoten.
Und das liegt auch daran, dass Konfektionsgrößen nicht genau definiert sind. Das bedeutet, jeder Modehersteller kann selbst entscheiden, was er unter Größe 36, 38, L oder XL versteht. Insgesamt sorgen die Retouren für erhebliche Kosten bei den Online-Shops. Das Porto fürs Zurückschicken, das Durchsehen, Geld erstatten, wieder aufbereiten, neu verpacken und einlagern. All das bindet Mitarbeiter und kostet.
Dann hat sich da auch gezeigt, dass eigentlich bei knapp 70% der befragten Online-Händler die Gesamtbearbeitungskosten pro retournierten Artikel bei bis zu 20 Euro liegen. Das ist natürlich immens hoch.
Und lohnt sich wirtschaftlich nicht, wenn der Wert des Artikels gering ist. Weshalb Kunden immer mal wieder zu hören bekommen, behalten sie den Artikel einfach, das Geld gibt es trotzdem zurück. In der Branche spricht man dann von Keep It oder Returnless-Richtlinien.
Ich würde nicht sagen, dass es flächendeckend ist. Es ist leider ein Trend heutzutage, dass natürlich gerade Waren, wenn die beschädigt sind oder wenn der Warenwert sehr gering ist, dass die Online-Händler geneigt sind, dann leider, was natürlich nicht sehr nachhaltig ist, dann aus wirtschaftlichen Gründen zu sagen, sie können die Ware dann behalten. Gerade wenn das ein größere Handelsunternehmen sind und sie sich das natürlich leisten können.
Sind die zurückgeschickten Artikel teurer, aber nicht mehr einwandfrei oder mit Gebrauchsspuren, dann landen sie häufig bei Restpostenhändlern oder Outlet-Stores. Jeder 3. Händler in der Studie sagt, er spendet sie auch und knapp die Hälfte gibt an, Artikel auch mal wegzuwerfen. Allerdings, die Regel scheint das nicht zu sein. Ein Großteil der Retouren wird nämlich laut Studie ganz normal wieder als A-Ware verkauft.
Der kostenpflichtige Internetsender DAZN hat im Rechtsstreit mit der Deutschen Fußballliga um TV-Rechte einen juristischen Sieg errungen. Philipp Hofmeister berichtet.
Im monatelangen Streit um die Bundesliga-TV-Rechte hat der Streamingdienst DAZN einen juristischen Erfolg errungen. Die Auktion des größten Medienpaketes mit den Live-Spielen der Fußball-Bundesliga ab dem kommenden Sommer muss wiederholt werden. Zu dieser Entscheidung kam die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Das betroffene Rechtepaket B umfasst insgesamt 196 Bundesliga-Live-Übertragungen pro Saison, darunter die Partien am Freitagabend, am prestigeträchtigen Samstagnachmittag sowie die Relegationsspiele. Der Streamingdienst DAZN hatte geklagt, da sein Angebot im ersten Bieterverfahren abgelehnt wurde. Die Deutsche Fußballliga DFL hatte die hinterlegten Finanzgarantien nicht akzeptiert. Dieser Klage wurde jetzt teilweise stattgegeben. Die audiovisuellen Bundesligarechte sollten eigentlich bis Sommer vergeben sein. Jetzt beginnt das Bieterverfahren von vorn. Die 36 Profiklubs warten somit länger als gedacht auf finanzielle Planungssicherheit.
Die Menschen im Libanon in Angst und Schrecken, Raketenbeschuss auf Israel, die Welt in Sorge, dass die Lage im Nahen Osten weiter eskalieren könnte. Wir kommen zum Ende der Sendung. Nun noch einmal darauf zurück, denn heute Nachmittag hat die 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung begonnen. Das ist das größte diplomatische Treffen des Jahres. Rund 130 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt werden sich in den kommenden Tagen zu den aus ihrer Sicht drängendsten Problemen äußern. Und ganz weit oben auf dieser Liste steht der Krieg in Nahost. Charlotte Voss ist ARD-Korrespondentin in New York, beobachtet die Generaldebatte und ist uns nun live zugeschaltet in der SR-Info-Bilanz am Abend. Guten Abend, Frau Voss.
Hallo aus New York.
Ja, die Lage im Libanon, der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz, der Gaza-Krieg, der 7. Oktober vergangenen Jahres. Wie sehr bestimmt das alles die Vollversammlung in New York?
Also das ist schon ein Thema, das jetzt die Vollversammlung hier in New York sehr bestimmt. Und weitere Konflikte, die natürlich auf der Agenda stehen, sind weiterhin der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, aber zum Beispiel auch der Bürgerkrieg im Sudan. Also das betonen ja auch alle immer. Es gibt noch sehr viele andere Konflikte, die es leider auch zu berücksichtigen gibt.
Heute Nachmittag hat US-Präsident Biden seine Rede vor der Vollversammlung gehalten, seine letzte Rede vor der Vollversammlung als US-Präsident. Biden versucht ja zurzeit sozusagen alles, um eine Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. War das denn auch dieser Rede anzumerken?
Das war seiner Rede absolut anzumerken. Es war ja fast seine Abschiedsrede oder es war seine Abschiedsrede hier auf dieser Weltbühne der Diplomatie. Und er hat einen Bogen geschlagen, seine jahrzehntelange Erfahrung und dann den Schwung in die Gegenwart sozusagen gemacht. Und er hat versucht, Zuversicht trotz der ganzen Katastrophen, Krisen und Kriege zu verbreiten. Denn er meinte so sinngemäß, also aus Feinden können auch irgendwann im Laufe der Zeit Freunde werden. Und er appellierte wirklich, die Konflikte jetzt zu beenden, ganz klar. Ukraine, Gaza, Nahost. Er hat davor gewarnt, dass das in Nahost noch sich richtig zu einem Flächenbrand ausweiten könnte. Aber er hat eben auch an die ganzen Staats- und Regierungschefs appelliert, sich nochmal zu vergewissern, für wen sie denn eigentlich da sind. Und da hat er ganz klar gesagt, sie sind doch alle für die Menschen da und damit auch an sich selbst appelliert oder gemeint. Denn die amerikanische Verfassung fängt ja schon damit an mit den Worten "We the people". Und so sagt er eben auch, also es gehe nicht um den persönlichen Machterhalt, sondern es gehe auch immer darum, dann Macht weiterzugeben oder den Platz freizumachen für eine neue Generation. Und das würde er eben mit seinem Schritt, dass er zurücktritt aus der Kandidatur fürs Weiße Haus, ja auch machen.
Einerseits der Nahostkonflikt, andererseits der andere große Konflikt, der ja viele Staaten umtreibt, Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Sie haben den ja auch schon angesprochen. In New York wird der ukrainische Präsident Zelensky auch erwartet. Rückt denn durch die Lage in Nahost der Ukraine-Krieg in den Hintergrund?
Ich finde nicht. Also das haben ihn wirklich alle erwähnt. Biden hat auch ganz klar gemacht, dass die USA ganz klar an der Seite zur Ukraine stehen. Er hat gesagt, Putin habe verloren, die NATO sei zum Beispiel auch erstarkt. Und heute Nachmittag wird Zelensky hier im Sicherheitsrat sprechen, morgen dann in der Generalversammlung. Er ist aber schon seit gestern ja in der Stadt und führt schon die ganze Zeit Gespräche. Er hat ja auch schon mit Olaf Scholz gesprochen, als der noch hier in New York war. Und natürlich geht es immer um den Siegesplan, der ja in den Details immer noch geheim ist. Er soll ja am Donnerstag in Washington beim Gespräch zwischen Biden und Zelensky dann vorgestellt werden. Aber es sickert natürlich so ein bisschen durch. Es geht um die NATO-Mitgliedschaft. Es geht um die Waffen mit der längeren Reichweite, wo ja Scholz für Deutschland klargemacht hat, nein, dem werden wir nicht zustimmen. Und die Überschrift ist ja der Sieg gegen Russland, die langfristige Sicherheit der Ukraine. Also das wird ja heute und morgen auch das bestimmende Thema sein auf der öffentlichen Bühne. Aber ganz klar, alle Konflikte werden bei den Gesprächen, von denen es hunderte dieser Tage gibt in New York, auch behandelt. Und da ist Ukraine ein Teil, aber Nahost und die ganzen Konflikte in Afrika natürlich auch.
Für Deutschland ist Außenministerin Baerbock in New York. Welche Rolle spielt Deutschland denn dieses Mal bei den Vereinten Nationen?
Also Deutschland hat ja zum Auftakt der Generalversammlung oder dieser High-Level-Week hier in New York schon eine ganz wichtige Rolle gespielt. Es hat ja federführend diesen Pakt der Zukunft, der angenommen worden ist, mit ausgearbeitet mit Namibia zusammen. Da hat man sich ja darauf verständigt, Reformen anzustreben, den globalen Süden stärker einzubinden. Da war also Deutschland ganz maßgeblich daran beteiligt. Aber Deutschland ist auch ein vertrauenswürdiger Partner für ganz viele Gespräche, auch mit den kleineren Staaten. Und die Rolle, die Deutschland hat, ist da wirklich nicht zu unterschätzen.
UN-Generalsekretär Guterres sagt, die Welt gerät aus den Fugen. Was kann denn Diplomatie wie zurzeit in New York überhaupt ausrichten in dieser Lage?
Also die Diplomatie kann doch eine ganze Menge, finde ich, immer noch ausrichten, weil was wäre die Alternative, dass man gar nicht mehr spricht? Und er hat es ja sehr gut gesagt, mit im Geiste des Dialoges und des Kompromisses kann man etwas bewerkstelligen. Wenn man das nicht mehr möchte, dann wird es natürlich schwierig. Das ist ja etwas, was man sozusagen aus dem ganz Kleinen, aus dem Privatgebrauch, dann auf die ganz große Bühne ziehen kann. Wenn man nichts erreichen möchte, dann erreicht man auch nichts.
Das war live zugeschaltet bis genau 18 Uhr ARD-Korrespondentin Charlotte Voss aus New York. Dort hat die Generaldebatte der UN-Vollversammlung heute Nachmittag begonnen. Das Wetter im Saarland heute Nacht meistens viele Wolken, gelegentlich Schauer, 14 bis 11 Grad. Morgen regnerisch, anfangs nur einzelne Schauer, Regenpausen und dann später wieder neuer Regen von Lothringen her. Bis 18 Grad morgen. Und das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.